Ich erzähle Ihnen heute was über das letzte Kapitel aus der Vorlesung, den letzten Abschnitt über Graphen. Graphen sind, grob gesprochen, mathematische Abstraktionen von Netzwerken. Also die Idee ist, dass wir eine möglicherweise sehr große Menge von Objekten haben, beispielsweise Personen, beispielsweise Orte oder andere Objekte, irgendeine relativ große Menge von Objekten, und unter diesen Objekten sind einige in irgendeiner Art und Weise verbunden. Das klassische Beispiel wäre sowas wie ein Freundschaftsnetzwerk, also beispielsweise die in diesem Hörsaal anwesenden Studierenden sind möglicherweise miteinander befreundet, also unsere Menge von Objekten oder Personen in diesem Falle wären die Studierenden, und wir würden sagen, dass eine Verbindung zwischen zwei Studierenden besteht, wenn sie miteinander befreundet sind, wobei wir annehmen, dass Freundschaft symmetrisch ist. Also Graphen sind eine mathematische Abstraktion von solchen großen Netzwerken. Sie finden aber abgesehen von dieser speziellen Interpretation noch viele andere Anwendungen. Zum Beispiel in der Optimierung, etwa wenn Sie an ein Straßennetzwerk denken, dann zum Beispiel an das Straßennetzwerk in Frankfurt, dann könnten Sie sich das als Netzwerk natürlich vorstellen, also wo die einzelnen Objekte eben zum Beispiel die verschiedenen Adressen in Frankfurt sind und die Verbindungen aus den Straßen bestehen. Und beispielsweise möchten Sie vielleicht wissen, was ist der kürzeste Weg, um von einer Adresse zu einer anderen zu kommen. Möglicherweise möchten Sie dabei nicht nur die geografisch kürzeste Distanz wissen, sondern vielleicht etwas komplizierteres. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht wissen, wie man zur aktuellen Zeit, gegeben der Verkehr, am schnellsten von hier nach dort kommt. Ein anderes Beispiel für Netzwerke sind Transportnetzwerke, wie sie in der Logistik auftreten. Also denken Sie zum Beispiel an das Schienennetzwerk der Deutschen Bahn. Und möglicherweise besteht dann Ihre Problemstellung darin, eine Menge von Transportaufträgen durch dieses Netzwerk so durchzuführen, dass das Netzwerk dabei nicht überlastet wird. Also all diese verschiedenen Fragestellungen lassen sich mit Graphen modellieren. Graphen spielen aber auch abstrakt in der Mathematik eine große Rolle. Also beispielsweise ist es häufig sinnvoll, andere mathematische Objekte wie zum Beispiel Matrizen oder sowas wie fehlerkorrigierende Codes oder auch Gruppen oder Untergruppen mithilfe von Graphen darzustellen, weil häufig die Ideen und Methoden aus der Graphentheorie nützlich sein können, um Probleme in anderen Gebieten der Mathematik zu lösen. Also kurz gesagt, ein Grund, warum wir uns für Graphen interessieren, ist, weil man schon so viel darüber weiß. Also wie häufig in der Mathematik ist es so, wenn man erstmal ein Werkzeug kennengelernt hat, dann findet man dafür plötzlich ganz viele Anwendungen. Also jemand, der einen Hammer hat, sieht plötzlich überall Nägel. Und genauso ist es in der Mathematik auch. Also wenn man sozusagen die Theorie erstmal gesehen hat, dann findet man plötzlich Anwendungen dafür. Ich fange mal an mit ein paar Grundbegriffen. Und zwar ein Graph G gleich V, E besteht aus erstens einer Menge V, deren Elemente wir Knoten nennen, und zweitens einer Menge E von Kanten so dass für alle E in E gilt, dass E eine Teilmenge von V ist und zwar eine Teilmenge der Größe 2. Also V ist eine Menge von Knoten, das sind die Objekte, von denen ich sprach. Und E ist eine Menge von Kanten, das heißt, jede Kante ist eine Verbindung zwischen zwei Objekten. Formal gesprochen ist die Kante eine Teilmenge der Knotenmenge mit genau zwei Elementen. Und die Idee ist, dass die beiden Elemente der Kante eben anzeigen, welche beiden Objekte durch die Kante verbunden werden. Beispiel. Also wie zeichnet man Graphen hin? Naja, man zeichnet Graphen natürlich, indem man die Knoten so als Knoten zeichnet und die Kanten als Verbindungen zwischen Knoten. Also zum Beispiel so. Nicht? Also in diesem Falle würde zum Beispiel die Knotenmenge bestehen aus den Knoten 1, 2, 3, 4, 5. Und die Kantenmenge würde bestehen aus, und ich benutze jetzt so eine Kurzschreibweise, und zwar, naja, ich schreibe es einfach richtig hin, 1, 3, 1, 2, 2, 3 und so weiter. Genau, beobachten Sie, dass ich dem Ganzen keine geometrische Interpretation gebe. Also ich verlange nicht, dass der Graph irgendwie in die Ebene eingebettet ist. Ich verlange nicht, dass irgendwie Sie den Graphen so zeichnen, dass sich die Kanten nicht überkreuzen, außer eben halt in den Knoten, sondern das ist mir alles egal. Für mich ist der Graph einfach ein abstraktes mathematisches Gebilde, bestehend aus einer Menge von Knoten und aus einer Menge von Kanten. Sollten Sie irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, eine öffentliche Vorlesung über Graphen zu halten, diese Definition ist für die Öffentlichkeit, ist der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln. Was Sie der Öffentlichkeit vermitteln können, sind Graphen, wo sich die Kanten nicht überkreuzen dürfen. Aber wenn in dem Moment, wo sich irgendwas überkreuzt, kommen die Leute komplett durcheinander. Okay, wie dem auch sei. Also wir haben dieses abstrakte mathematische Konstrukt. Im Prinzip habe ich nichts darüber gesagt, wie viele Elemente diese Menge V haben kann. Und es gibt wahnsinnig interessante Graphen, die eine sehr, sehr große Menge von Knoten haben. Also zum Beispiel könnten Sie sich den Graphen anschauen, dessen Knotenmenge die euklidische Ebene R2 ist und wo Sie zwei Knoten miteinander verbinden, wenn Sie euklidischen Abstand 1 haben, also zwei Punkte in der Ebene. Ist eine wahnsinnig interessante Sache, kann man irgendwie viel drüber nachdenken, aber für den Zusammenhang dieser Vorlesung nehmen wir immer an, dass V endlich ist. Also wir reden über endliche Graphen, wo die Knotenmenge möglicherweise astronomisch groß, aber endlich ist. Das andere Kapitel, die unendlichen Graphen, ist eine Sache für sich, die auch irgendwie andere Methoden und Ideen erfordert. Okay, natürlich kann man sofort folgende Ungleichung herleiten. Es gilt auf jeden Fall, dass die Anzahl der Kanten nach oben beschränkt ist durch die Anzahl der Knoten über 2, weil dieses hier natürlich die Menge aller zweielementigen Mengen von Knoten ist und E eine Teilmenge dieser Menge ist. Insbesondere in den Graphen, über die ich rede, existiert zwischen je zwei Knoten immer nur eine Kante. Es kann nicht sein, dass irgendwie zum Beispiel so noch eine zweite Kante irgendwie so existiert, sondern es gibt immer nur eine Kante zwischen je zwei Knoten. Es ist auch nicht erlaubt, dass eine Kante nur aus einem Knoten besteht, also sowas in dieser Art hier. Und die Kanten haben keine Richtung, also es sind einfach Verbindungen und nicht irgendwie Pfeile. Gut. Genau. Ich habe hier so eine ganze Menge von Definitionen, die ich einfach mal durchgehe. Und zwar für... Für einen Knoten V bezeichnet die G von V oder kurz die V, wenn klar ist, über welchen Graphen wir reden, die Menge aller Knoten W mit der Eigenschaft, dass es eine Kante gibt, sodass E, oder ich schreibe es mal so, sodass die Verbindung VW, die Kante VW, zur Kantenmenge des Graphen gehört. Also dieses dV ist einfach die Menge aller Knoten, die durch eine Kante mit V verbunden sind. V gehört nicht dazu, man nennt das Ding die Nachbarschaft von V. Wenn Sie Fragen haben, einfach fragen, nicht schüchtern sein. Genau, das ist die Nachbarschaft von V. Und mit dg von V oder d von V, wenn klar ist, über welchen Graphen wir reden, das ist die Größe dieser Menge, also das nennt man den Grad von V. Also der Grad von V oder Grad von einem Knoten ist einfach die Anzahl der Nachbarn von diesem Knoten. Wir haben noch zwei besondere ausgezeichnete Grade, und zwar Delta von G ist das Maximum über alle V in V, dg von V. Das ist der sogenannte Maximalgrad des Graphen. Und wir haben ein klein Delta von G. Das ist das Minimum über alle V in V von dem Grad dg von V. Das ist der sogenannte Minimalgrad. Sie wissen bereits, aus dem ersten Übungsblatt, dass die Summe über alle Knoten von dg von V dasselbe ist wie zweimal die Anzahl der Kanten von dem Graphen. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten diese Aufgabe mit der Party und dem Anstoßen, das ist lange her, weiß ich. Aber da kam diese Formel hier in der Lösung, zumindest in der Musterlösung vor. Wenn Sie sich nicht erinnern, ist es nicht schlimm. Wie überlegt man sich das? Naja, hier auf der linken Seite trägt jede Kante, leistet jede Kante einen Beitrag von 2. Warum? Naja, weil wenn ich zwei Knoten mit einer Kante verbinde, dann erhöhe ich den Grad von dem ersten und von dem zweiten Knoten, den ich in der Kante verbinde, jeweils um 1. Also jede Kante trägt zur linken Seite 2 bei und natürlich zur rechten Seite. Also, genau. Dann nennen wir einen Graphen regulär. Also G heißt regulär. Falls Delta von G gleich Kleindelta von G ist. Also falls alle Knoten denselben Grad haben. Was habe ich noch zu bieten? Genau, ein Knoten heißt isoliert in dem Graphen. V in V heißt isoliert, falls dg von V 0 ist und V in V heißt ein Blatt des Graphen, falls der Grad von dem Knoten genau 1 ist. Also falls dieser Knoten nur mit einer einzigen Kante in einer einzigen Kante vorkommt. Okay. Der Graph G heißt vollständig, wenn er so viele Kanten hat wie möglich. Also wenn je zwei Knoten miteinander durch eine Kante verbunden sind. Und leer, wenn er leer ist. Also falls es überhaupt keine Kanten gibt. Okay, das Komplement von G G quer von G ist der Graph mit derselben Knotenmenge wie G, also mit Knotenmenge V. Und Kantenmenge E quer gleich Menge aller E. Die Teilmenge sind von V, sodass E Größe 2 hat und nicht in dem ursprünglichen Graphen drin ist. Also Sie verbinden zwei Knoten genau dann miteinander, wenn sie in G nicht miteinander verbunden waren. Okay, also gut, weiter im Text ein Graph H. heißt Untergraph. Von G, falls seine Knotenmenge in der Knotenmenge von G enthalten ist und falls dasselbe auch für seine Kantenmenge gilt. Und was habe ich noch zu bieten? Okay. Falls VH gleich V ist, also falls die Knotenmenge dieselbe ist wie von dem Graphen G, heißt H ein spannender Untergraph. Und falls außerdem oder falls unabhängig davon EH genau die Menge aller E in E ist, mit der Eigenschaft, dass E in VH enthalten ist und genau das, dann heißt H induzierter Untergraph. Also machen wir mal ein Beispiel. Hier ist mein Graph. Also das hier wäre G. Dieses hier wäre ein Untergraph H, der zum jetzigen Zeitpunkt weder spannend noch induziert ist. Er ist nicht spannend, weil dieser Knoten hier fehlt. Und er ist nicht induziert, weil diese beiden Kanten fehlen. Induziert bedeutet, dass auf der Knotenmenge des Graphen H der Graph H und der Graph G übereinstimmen. Mit anderen Worten, H entsteht aus G, indem man Knoten löscht. Aber in diesem Fall bekomme ich H aus G, indem ich Knoten lösche, nämlich den hier oben. Und ich muss auch noch zwei Kanten löschen. Also in diesem Falle wäre H nicht induziert. Wenn ich diese beiden Kanten hinzufüge, dann wäre H induziert. Nicht? Also einen Untergraphen im Allgemeinen bekommen Sie aus dem Graphen G, indem Sie Knoten und oder Kanten löschen. Wenn Sie nur Knoten löschen und natürlich die Kanten, die da dranhängen, die müssen Sie löschen, aber keine weiteren Kanten, dann bekommen Sie einen induzierten Untergraphen. Und wenn Sie nur Kanten löschen, aber keine Knoten, dann bekommen Sie einen spannenden Untergraphen. Also es sind alles Vokabeln, es ist irgendwie nicht weiter schwierig, nicht wahr? Es ist nur irgendwie... Ja, Vokabular eben halt. Genau, mit, wenn, U eine Teilmenge von V ist, dann bezeichnet G und dann so in eckigen Klammern U das ist U zusammen mit der Menge aller E in E, so dass E Teilmenge von U ist, den auf U induzierten Untergraphen. Von G. Also die Knotenmenge von diesem Untergraphen ist genau die Menge U und wir nehmen alle Kanten mit, die zwei Knoten aus U miteinander verbinden. Also mit anderen Worten, wir bekommen diesen Graphen g in eckigen Klammern u, indem wir alle Knoten nebst der inzidenten Kanten natürlich löschen, die nicht zu u gehören. Also einfach die Knoten aus u behalten Sie, alles andere, was nichts mit u zu tun hat, werfen Sie weg. Gut, dann kommt dieses Zeugs, ja. Also sein seien g gleich ve und g Strich gleich v Strich e Strich Graphen eine Abbildung f von v nach v' heißt ein Homomorphismus von g nach g'. Falls für alle INE gilt, dass f von e in e' ist. Also, verstehen Sie das? Also, e ist irgendwie eine Kante. Die besteht aus zwei Knoten, v und w, von dem linken Graphen g. F von e ist also in der üblichen Notation einfach f angewendet auf die Menge vw. Das ist also die Menge, die besteht aus f von v und f von w. Und was ich jetzt haben möchte, ist, dass wenn immer v und w miteinander verbunden sind in dem Graphen g, dann müssen auch die Bilder der Knoten in dem Graphen g' miteinander verbunden sein. Also hier ist ein Beispiel. Also das ist mein Graph g und was macht f jetzt? F bildet diesen Graphen auf das Dreieck ab, also auf den Graphen g' und zwar indem wir, also das hier ist irgendwie v1, v2, v3, v4, v5. Ja. Und die drei nenne ich mal W1, W2, W3. Also was machen wir? Wir sagen f von V1 ist W1, f von V2 ist W2, f von V3 ist W3 und f von V4 ist W3, f von V5 oder kann auch W1 nehmen. Nee, W3 und das hier ist W2. So, gucken wir mal. Nehmen wir mal eine Kante hier in dem ursprünglichen Graphen, zum Beispiel V1, V2. Also V1 und V2 sind miteinander verbunden. Jetzt muss ich checken, dass auch die Bildknoten miteinander verbunden sind. Schauen wir mal, V1, V2, was sind die Bilder? W1 und W2. Ich habe Glück, die sind auch miteinander verbunden. Ne? Wir können hier unten mal gucken, V4, V5. V4, V5 werden abgebildet auf W2 und W3. Die sind auch miteinander verbunden. Ich habe Glück. Ne? Also es dürfen halt bei so einem Homomorphismus keine Kanten kaputt gehen, sozusagen in dem Prozess. Nicht? Sondern wer vorher verbunden war, ist es auch hinterher. Und ich glaube, ich habe es richtig gemacht, oder? Ja, gut. Okay. Gut. Okay. Also, wir hatten Homomorphismen und wir machen jetzt so die übliche algebraische Routine. Also, falls f von, ich schreibe mal g nach g', ein Homomorphismus ist, und zugleich ein Homomorphismus Phi von G' nach G existiert. Mit Ja, ist egal. F von Phi von V gleich V für alle V in V' und falls für alle V in V gilt, Phi von F von V ist V, heißt F ein Isomorphismus von G und G'. Also mit anderen Worten, ein Isomorphismus ist ein Homomorphismus, den man umkehren kann. Anders ausgedrückt, das F muss bijektiv sein. Und F hoch minus 1 muss auch ein Homomorphismus sein. Noch anders ausgedrückt, F muss bijektiv sein, also die Knotenmenge von dem einen Graphen bijektiv auf die Knotenmenge von dem anderen Graphen abbilden. Und zwei Knoten sind in dem ersten Graphen genau dann benachbart, wenn ihre Bilder miteinander benachbart sind. Okay, noch anders ausgedrückt, der einzige Unterschied zwischen G und G' ist die Benennung der Knoten. Also die Knoten sind einfach anders benannt in G' als in G. Und was F macht ist, F sagt ihnen, wie sie die Knoten umbenennen müssen, damit hinterher die Graphen identisch sind. Okay. Hier ist ein offenes Forschungsproblem. Vielleicht das berühmteste in der Graphentheorie überhaupt. Finden Sie einen effizienten Algorithmus, der herausfindet, ob zwei Graphen isomorph sind. Also das hier, das heißt Graph Isomorphism Problem. Wenn Sie Lust und Zeit haben, geben Sie es mal in Wikipedia ein. Suchen Sie mal ein bisschen, lesen Sie mal ein bisschen. Also die Frage ist, also jemand gibt Ihnen zwei Graphen, wahrscheinlich zwei sehr, sehr große Graphen. Und was Sie herausfinden sollen, ist, ob diese beiden Graphen isomorph sind. Also ob praktisch der eine Graph nichts anderes ist, als der erste Graph, nur dass die Knoten anders benannt sind. Also können Sie einfach eine Bijektion finden zwischen den Knoten, die den ersten Graphen genau in den zweiten Graphen überführt. Und im Moment ist es vollkommen unklar, oder es ist ziemlich unklar, ob es für dieses Problem einen effizienten Algorithmus gibt, also einen Algorithmus, der dieses Problem löst in einer Zeit, die polynomiell ist in der Größe des Graphen, also in der Anzahl der Knoten des Graphen, oder nicht. Vor 2-3 Jahren hat ein sehr renommierter Mathematiker eine Lösung dieses Problems angekündigt und ist durch die Weltgeschichte gereist und hat Vorträge über seine Lösung gehalten. Hat auch einen Artikel darüber geschrieben, aber es stellte sich heraus, dass der Algorithmus einen Fehler hatte. Und im Moment ist überhaupt nicht klar, ob es überhaupt so einen effizienten Algorithmus gibt oder ob das Problem vielleicht konzeptionell schwer ist. Es ist recht unwahrscheinlich, dass es ein NP-schweres Problem ist, aber es ist vollkommen unklar im Moment, ob es dafür vielleicht einen effizienten Algorithmus gibt oder nicht. Und das Problem ist schon eine ganze Weile auf dem Markt. Was ich sagen will ist, wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde über Graphentheorie gesprochen und an dieser Stelle schon irgendwie das erste wahnsinnig schwierige und tiefe mathematische Problem entdeckt. Das ist irgendwie so ein Feature von diskreter Mathematik im Allgemeinen, dass es viele schwierige, aber sehr leicht zu beschreibende Probleme gibt. Gut, wo wir gerade darüber sprechen, kann ich Ihnen gleich das nächste spannende Problem erklären. Okay, und zwar eine... Oder haben Sie noch Fragen zu diesen Isomorphismen und solchen Sachen? Nö, okay. Und zwar eine Clique in dem Graphen G gleich VE ist eine Menge S Teilmenge von V, sodass für alle V und W in S gilt, die verschieden sind, dass VW eine Kante von dem Graphen G ist. Also eine Clique ist eine Menge von Knoten, die vollständig miteinander verbunden sind. Beispiel, mein Lieblingsgraph von oben, dieses Häuschen hier, da wäre diese Menge hier oben eine Clique. Also je zwei Knoten aus dieser Menge sind durch eine Kante miteinander verbunden. Weiterer Begriff, eine stabile Menge ist eine Menge S von Knoten, sodass für alle V und W in S gilt, dass V und W nicht miteinander verbunden sind in dem Graphen. Also beispielsweise diese Menge hier aus zwei Knoten wäre stabil. Also sozusagen das genaue Gegenteil von Clique. Und wir bezeichnen jetzt mit Omega von G die maximale Größe einer Clique. Und mit Alpha von G die maximale Größe einer stabilen Menge. Also hier in dem Beispiel wäre das Omega von G gleich 3. Also dieses Dreieck da oben, diese Menge aus drei Knoten, ist bereits die größte Clique. Und Alpha von G wäre gleich 2, wenn ich mich nicht irgendwie vergucke. Nicht? Also das Blaue ist bereits eine größtmögliche stabile Menge. Okay, also was offensichtlich ist, ist natürlich, dass 1 kleiner gleich Omega von G kleiner gleich n ist und entsprechend 1 kleiner gleich Alpha von G kleiner gleich n ist. Außerdem ist Alpha von G quer vom Komplement von G natürlich dasselbe wie die Klickenzahl von G. Jetzt ist es so, Sie erinnern sich an diese NP-vollständigen Probleme. Das waren Probleme, die man, wo man im Moment nicht weiß, ob es effiziente Algorithmen dafür gibt, wo aber eine Kandidatenlösung leicht zu überprüfen ist. Das Problem, Alpha oder Omega von G zu berechnen, gehört zu dieser Klasse. Also diese Probleme, Alpha von G, die Stabilitätszahl von dem Graphen G oder Omega von G, die Klickenzahl von dem Graphen G, auszurechnen, das sind beides NP-schwere Probleme. Also wenn Sie eines von diesen Problemen lösen könnten, wenn Sie für eines davon einen effizienten Algorithmus finden, dann wären Sie reich und berühmt, vorausgesetzt, Ihr Algorithmus ist korrekt, was sehr unwahrscheinlich ist. Ein großer Triumph der diskreten Mathematik in den 90er Jahren war jetzt zu zeigen, dass für jedes feste Epsilon größer 0 gilt. Es ist NP-schwer herauszufinden, ob Omega von G oder ich sag mal zu unterscheiden, ob Omega von G kleiner gleich n hoch Epsilon ist oder ob Omega von G größer gleich n hoch 1 minus Epsilon ist. Also, ist es NP schwer, die Klickenzahl oder die Stabilitätszahl genau auszurechnen? Wir wissen, dass zum Beispiel die Klickenzahl zwischen 1 und n liegt. Und was ich jetzt mache, ist, ich stelle eine auf den ersten Blick sehr bescheidene Frage. Ich möchte von Ihnen nämlich nur wissen, für ein gegebenes Epsilon größer als 0, also von mir aus zum Beispiel Epsilon gleich 1000stel, n, ich habe vergessen, n ist die Anzahl der Knoten des Graphen. Zum Beispiel für Epsilon gleich 1000stel möchte ich nur wissen, ist Omega von G kleiner gleich n hoch 0,001 oder ist Omega von G größer gleich n hoch 0,999. Also ich möchte nur wissen, Sie sollen nur diese beiden Fälle unterscheiden. Also da kommt irgendein Graph hergelaufen und ich möchte von Ihnen wissen, ich möchte von Ihnen, dass Sie diese beiden Fälle unterscheiden können. Dass Sie also sagen können, okay, dieser Graph hat eine Klickenzahl, die so klein ist, also die 1000stel Wurzel aus n, oder sagen können, dass die Klickenzahl größer ist als, naja, fast n, also n hoch 0,999. Okay, also mit Antworten, alles, was Sie tun müssen, ist, Sie müssen sicherstellen, dass Sie mir niemals so einen Graphen hier als so einen Graphen verkaufen oder so einen als so einen. Wenn die Klickenzahl irgendwo dazwischen liegt, also sagen wir bei Wurzel n oder so, dann können Sie machen, was Sie wollen, können mir irgendeine Antwort geben, können auch irgendwie mir gar keine Antwort geben, ist mir egal. Hauptsache, Sie halten diese beiden Fälle auseinander. Also sehr, sehr, sehr kleine Klickenzahl oder sehr, sehr, sehr große Klickenzahl. Und es stellt sich heraus, dass diese Frage einfach ganz genauso schwer ist, wie die Klickenzahl genau auszurechnen. Der Beweis dieses Ergebnisses beruht auf einem sehr tiefen Ergebnis über Komplexität, dem sogenannten PCP-Theorem, was die Grundlage der modernen Komplexitätstheorie ist. Sie können das auch gelegentlich, wenn Sie Lust haben, mal bei Wikipedia nachlesen, ist ganz spannend. Ist irgendwie eine, also ist eigentlich eine sehr interessante Sichtweise auf nicht nur Komplexität, sondern auch auf mathematische Beweise im Allgemeinen. Okay. Gut. Also soweit zu Klickenzahl und zu dem ganzen Kram. Ich definiere mal ein bisschen weiter. Ein Weg in dem Graphen G ist eine Folge V1 E1, V2, E2 bis hin zu EL, V, L plus 1, sodass V1 bis VL plus 1 Knoten sind, E1 bis EL Kanten sind, und EI gerade die Knoten VI und VI plus 1 verbindet für alle I kleiner gleich L. Also mit anderen Worten, wir fangen in einem Knoten an, Sie sagen mir, durch welche Kante ich laufen soll. Wir kommen bei einem, dann sind wir bei einem zweiten Knoten V2, Sie sagen mir wieder, durch welche Kante ich laufen soll. Dann sind wir bei einem Knoten V3 und so weiter, bis wir irgendwann mal angekommen sind. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass jede Kante nur einmal durchlaufen wird oder sowas, das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ich kann irgendwie diesem Weg folgen. Und L heißt die Länge dieses Weges. Also die Länge des Weges ist einfach die Anzahl der Kanten, die durchlaufen werden. Und wir sagen, der Weg verbindet V1 und VL. Okay, das kann man sich, glaube ich, vorstellen, oder? Ich meine, das ist nicht gerade Rocket Science. Wenn V1 bis VL verschieden sind, paarweise verschieden sind, heißt der Weg ein Pfad. Also ein Pfad ist ein Weg, der nirgends zweimal vorbeikommt, wenn V1 bis VL plus 1 paarweise verschieden sind. Wenn V1 bis VL paarweise verschieden sind und VL plus 1 gleich V1 ist, dann heißt der Weg ein Kreis. Also ein Kreis ist ein Weg, der irgendwie verschiedene Knoten durchläuft und wieder am Anfangspunkt, an den Anfangspunkt zurückkehrt. Okay. Okay, gut. Was haben wir noch? Achso, ja. Okay, wir können eine Äquivalenzrelation definieren. Ich schreibe mal Schlange G durch V ja, oder U Schlange W genau dann, wenn es einen Weg gibt, der U und W verbindet. Also ich nenne zwei Knoten äquivalent, wenn es einen Weg gibt, der die beiden Knoten miteinander verbindet. Das ist eine Äquivalenzrelation. Warum? Naja, es ist reflexiv. Für einen Knoten gibt es immer einen Weg, der ihn mit sich selbst verbindet, nämlich den Weg der Länge 0. Sie bleiben einfach stehen. Wenn es einen Weg von U nach W gibt, dann gibt es auch einen Weg von W nach U, weil sie können einfach umgekehrt laufen. Sie laufen einfach rückwärts. Und wenn U und W durch einen Weg verbunden sind und W und Z durch einen Weg verbunden sind, dann können Sie von U nach Z gelangen, indem Sie erstmal nach W laufen und dann dem WZ-Weg folgen. Also es ist eine Äquivalenzrelation. Die Äquivalenzklassen heißen die Komponenten. Des Graphen. Und der Graph G heißt zusammenhängend. Wenn es nur eine Äquivalenzklasse gibt. Also hier ist ein Beispiel. Das Ganze hier, dieses ganze Gebilde hier ist mein Graph G. Der Graph G ist nicht zusammenhängend, sondern hat zwei Komponenten, diese und diese. Also das ist sozusagen die menschenlesbare Version von dem Äquivalenzrelationskram da. Und okay, genau, eine zu guter Letzt eine Q-Färbung. Von G, wobei Q eine natürliche Zahl ist. Ist eine Abbildung Phi von V in die Menge von 1 bis Q, sodass Phi hoch minus 1 von I eine stabile Menge ist, für jedes i, für alle i. Also eine Q-Färbung von dem Graphen ist, Sie haben eine Palette von Q-Farben zur Verfügung. Sie geben jedem Knoten eine Farbe, sodass je zwei benachbarte Knoten verschieden gefärbt sind. Anders ausgedrückt, eine Q-Färbung ist ein Homomorphismus von dem Graphen G auf den vollständigen Graphen mit Q-Knoten. Okay. Genau, und der Graph heißt Q färbbar. Wenn es eine Q-Färbung gibt, und die chromatische Zahl von G ist Chi von G definiert als das Minimum über alle Q in N, sodass G färbbar ist. Also die kleinste Zahl von Farben, die benötigt wird, sodass Sie den Graphen mit Q-Farben färben können. Das heißt, Sie färben die Knoten des Graphen mit diesen Q-Farben, sodass je zwei benachbarte Knoten verschieden gefärbt sind. Okay, also das war sozusagen das kleine Vokabular der Graphentheorie. Okay. Ich rede jetzt als nächstes ein klein bisschen über eine besonders einfache Art von Graphen, nämlich über Bäume. Also generell haben die Graphentheoretiker das so ein bisschen mit den Landschaften. Also in der Graphentheorie gibt es Bäume, Wälder, Flüsse, alle möglichen landschaftsmalerischen Gegenstände. Zum Beispiel ein Wald ist ein kreisfreier Graph. Also ein Graph, der keinen Kreis enthält, ist ein Wald. Zum Beispiel sowas hier. Und ein zusammenhängender Wald ist ein Baum. Ja, warum nicht? Also mit anderen Worten, ein Baum ist ein Graph, der kreisfrei und zusammenhängend ist. Also beispielsweise dieses Gebilde hier. Genau, Bäume sind sehr, sehr einfache Objekte, also eigentlich die einfachsten vernünftigen Graphen, wenn man so will. Und Bäume haben Blätter. Genauer gesagt, können wir das folgende Lemma beweisen. Jeder Baum auf mindestens zwei Knoten hat mindestens zwei Blätter. Okay, also gut. Es gibt Bäume mit einem Knoten, zum Beispiel diesen hier. Ich meine, vielleicht wächst er ja noch. Aber ein Baum mit mindestens zwei Knoten hat immer mindestens zwei Blätter. Okay, wie beweisen wir das? Also sei G ein Baum. Und P ein längst möglicher Pfad in G. Also G ist irgendwie so ein Baum. Zum Beispiel sowas hier. Und was wir uns jetzt anschauen, ist ein längst möglicher Pfad. Also zum Beispiel diesen hier. Behauptung ist jetzt, dass die beiden Endpunkte des Pfades Blätter sind. Okay. Okay, warum? Also in dem Beispiel ist es natürlich richtig, aber warum ist es im Allgemeinen richtig? Naja, was nicht sein kann, ist, dass einer der Endpunkte, zum Beispiel dieser hier, einen Nachbarn hat, der nicht auf dem Pfad liegt. Warum? Naja, wenn es hier noch einen Nachbarn gäbe, dann könnte ich den Pfad ja verlängern. Nicht? Dann würde ich den Pfad einfach noch ein Stückchen länger machen und auch noch durch den Knoten hier laufen. Das kann also nicht angehen, weil ich mir den längstmöglichen Pfad angesehen habe, müssen alle Nachbarn der Endpunkte auf dem Pfad liegen. Andererseits kann es auch nicht sein, dass einer der Endpunkte zwei Nachbarn auf dem Pfad hat. Warum nicht? Naja, wenn einer von den beiden zwei Nachbarn auf dem Pfad hätte, zum Beispiel dieser hier, dann hätte ich einen Kreis. Und mein Baum enthält keinen Kreis. Also was hier kann nicht passieren. Also müssen die beiden Endpunkte des Pfades Blätter sein. Nicht? Die haben alle ihre Nachbarn auf dem Pfad und haben auf dem Pfad nur einen Nachbarn. Also haben sie insgesamt nur einen Nachbarn. Okay, und Sie erinnern sich, ein Blatt war ein Knoten vom Grad 1. Ein Knoten, der nur einen Nachbarn hat. Okay, dann gibt es irgendwie so eine kleine, ich sag mal, Proposition, die so ein paar Eigenschaften von Bäumen zusammenfasst. Und zwar sagt die folgendes, sei G gleich VE ein Graph. Folgende Aussagen sind äquivalent. Wie war das? Genau, erstens, G ist ein Baum. Zweitens, G ist zusammenhängend und die Anzahl der Kanten ist die Anzahl der Knoten minus 1. Drittens, G ist zusammenhängend und für jede Kante ist der Graph G minus E mit derselben Knotenmenge, aber wo wir die Kante E löschen, unzusammenhängend. Und viertens, G ist kreisfrei. Aber für alle V und W in V, V ungleich W, sodass VW keine Kante ist, ist G plus VW, also der Graph mit derselben Knotenmenge und Kantenmenge, naja, was vorher war, zusammen mit der Verbindung VW, das Gebilde hat einen Kreis. Okay, nochmal umgangssprachlich. Also die erste Aussage ist einfach, dass G ein Baum ist. Zweite Aussage ist, dass G zusammenhängend ist und dass die Anzahl der Kanten genau gleich Anzahl der Knoten minus 1 ist. Wunderbar, soweit so gut. Was sagt die dritte Aussage? Dritte Aussage sagt, dass G minimal zusammenhängend ist. Also das heißt, wenn Sie irgendeine Kante löschen, fällt das Gebilde auseinander. Und Aussage 4 sagt, dass es maximal kreisfrei ist. Also wenn Sie irgendwelche zwei Knoten miteinander verbinden, die vorher nicht verbunden waren, schließen Sie einen Kreis. Das ist in natürlicher Sprache der Gehalt von dieser Aussage. Beweisen wir das mal. Das sollte ich noch schaffen. Also von erstens nach zweitens. Übrigens, wir machen immer Induktion nach der Anzahl der Knoten. Und wenn die Knotenmenge aus einem Knoten besteht oder leer ist, dann ist nichts zu zeigen. Also darf ich jetzt irgendwie annehmen, dass V mindestens, also dass G mindestens zwei Knoten hat. Okay, also wir wissen, dass G ein Blatt hat, V. Und wir schauen uns den und wir schauen uns den Graphen an, der durch das Löschen von V entsteht. Also das heißt, wir nehmen den Baum G und wir pflücken ein Blatt. Wir nehmen also das Blatt, den Knoten V und natürlich die dazugehörige Kante raus. Was passiert dann? Naja, das G' hat natürlich V minus 1 Knoten und ist ein Baum. Warum? Naja, ich habe das Blatt gelöscht. Durch das Löschen von dem Blatt kann ich irgendwie keinen Kreis schließen. Das kann nicht angehen. Und durch das Löschen von dem Blatt kann ich auch den Zusammenhang von dem Graphen nicht zerstören. Weil wenn das G' aus zwei Komponenten bestehen würde, dann müsste sich das V ja entscheiden, welcher der beiden Komponenten es sich anschließt. Und somit wäre G auch nicht zusammenhängend. Also G' ist ein Baum. Und nach Induktion wissen wir daher, dass G' genau Anzahl V minus 2 Kanten enthält. Also Aussage 2 angewandt auf G' sagt uns, die Kantenzahl ist die Knotenzahl minus 1, also V minus 2. Und jetzt entsteht G aus G' durch Hinzufügen des Blattes natürlich. Dabei füge ich eine Kante hinzu. Also hat G eine Kante mehr als G', also V minus 1 Kanten. Und das sollte gezeigt werden. Okay, umgekehrte Richtung von 2 auf 1. Okay, wir wissen, also wir nehmen an, dass die Anzahl der Kanten gleich die Anzahl der Knoten minus 1 ist. Daraus folgt, dass also zweimal, also dass die Summe der Grade, das wissen wir ja, das ist zweimal die Anzahl der Kanten. Und das hier ist also kleiner als zweimal Anzahl der Knoten. Nicht wahr? Weil die Anzahl der Kanten ja kleiner ist als die Anzahl der Knoten. Daraus folgt, dass es irgendeinen Knoten V gibt, sodass dg von V gleich 1 ist. Also genauer gesagt, es muss einen Knoten geben, dessen Grad kleiner ist als 2. Wenn alle Knoten Grad mindestens 2 hätten, müsste hier bei der Summe mindestens 2 mal v rauskommen, tut es aber nicht. Also gibt es einen Knoten, der Grad kleiner hat als 2. Es kann keinen Knoten geben, der Grad 0 hat, sonst wäre unser Graph nicht zusammenhängend. Also muss der Knoten Grad 1 haben. Also das bedeutet, dieser Knoten v ist ein Blatt. Okay, jetzt bauen wir wieder G', indem wir dieses Blatt löschen. Dann hat natürlich G' einen Knoten weniger. G' hat außerdem einen Knoten und eine Kante verloren, nämlich genau V und die entsprechend inzidente Kante. Wir wissen also, dass G' ein Baum ist. Und wenn Sie einen Graphen aus einem Baum erhalten, indem Sie ein Blatt anfügen, dann ist der neue Graph auch ein Baum. Genau das trifft auf den Graphen G zu. Wir haben G' bekommen, indem wir ein Blatt gepflückt haben. Das Blatt hängen wir jetzt wieder dran. G' war ein Baum, also ist auch G ein Baum. Also haben wir gezeigt, dass erstens und zweitens da oben äquivalent sind. Die anderen drei Aussagen mache ich einfach beim nächsten Mal, also am Mittwoch. Bis dahin.